Ja, herzlich willkommen, auch von mir. Ich freue mich, dass wir weitermachen können. Wir wollen zuerst den Bibeltext lesen aus dem Titusbrief, das zweite Kapitel. Der Brief an Titus, Kapitel 2. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Die alten Frauen desgleichen in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt. Nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern untergeordnet zu sein, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Die Jünglinge desgleichen ermahne, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, damit der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Knechte ermahne ihren eigenen Herren untergeordnet zu sein, in allem sich wohlgefällig zu machen, nicht widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben, in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken. Dieses rede und ermahne und überführe mit aller Machtvollkommenheit. Lass dich niemand verachten. Wir haben gestern gesehen, dass man diesen Brief überschreiben könnte mit dem Ausdruck, das christliche Leben, das, was unser Leben in jedem Bereich ausmacht. Und wir sind heute in Kapitel 2 angekommen, in einem Kapitel, was das Thema Familie im weitesten Sinne betrifft. Nicht jeder von uns hat noch einen Knecht, aber jeder ist entweder alter Mann oder junger Mann oder alte Frau oder junge Frau. Und dieses Kapitel hängt organisch zusammen und hat eben keine Trennung in Vers 11, sondern das eine, das habe ich gestern schon gesagt, hat mit dem anderen unmittelbar zu tun. Und das möchte ich nochmal betonen, dass dieser Brief wie kein anderer Brief praktisch ist. Das erste Kapitel redet über die Gemeinde, das zweite Kapitel redet über unsere familiären Verhältnisse im weitesten Sinne, das dritte Kapitel redet von der Welt. Und das sind die drei Bereiche, in denen wir leben, die Gemeinde, unsere persönlichen Beziehungen, sei es, dass wir verheiratet sind oder Single oder Kinder, aber wir haben zumindest alle einen Vater und eine Mutter. Also wir stehen in irgendwelchen verwandtschaftlichen Beziehungen und natürlich leben wir in der Welt. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind sehr wohl in der Welt. Und darüber redet Kapitel 3. Und wenn man sowas schon mal so eingeteilt hat für sich, dann kann man so einen Brief sich auch besser merken. Jetzt ist man natürlich überrascht, wenn man das Kapitel 2 liest. Stellt euch vor, ihr kriegt mal so eine Hausaufgabe. Schreibt doch mal auf, was du denkst, was für alte Frauen wichtig ist, was für junge Frauen wichtig ist, was für alte Männer wichtig ist, was für junge Männer wichtig ist. Und da wäre ich sehr interessant auf eure Zettel, die ihr dann aufschreiben würdet. Also ich habe jedes Mal beim Lesen von Kapitel 2 so einen Aha-Effekt, dass ich denke, ach, das ist ja interessant, dass das Gott gerade wichtig findet. Ist das das Problem dieser Personengruppe, über die er redet? Und zuerst erstmal was für die jungen Leute oder für die Kinder. Ich habe etwas erlebt mit einem Vers in diesem Kapitel, in diesem Jahr. Das war für mich so ein mir hat das geholfen, ein Augenöffner. Oder wir machen Ehevorbereitungsseminar bei uns und es haben sich viele Pärchen angemeldet und die Hälfte konnten wir nehmen. Und die müssen vorher immer so einen Fragebogen ausfüllen. Und der letzte Punkt auf dem Fragebogen ist, dass sie schreiben dürfen, das sind Themen, die mich interessieren oder das ist eine Frage, die ich habe. Und ein junger Mann hat dann da reingeschrieben, also ich habe einen Vers gefunden in Titus 2, Vers 5 für die Frauen, dass sie mit häuslichen Arbeiten beschäftigt sein sollten, Bindestrich. Ich hoffe, dass dieser Vers einfach nicht stimmt. Und mir dann den Brief geschickt. Und da habe ich natürlich ein bisschen gegrübelt, also warum schreibt er das auf? Schreibt auf, also ich hoffe, dass das nicht stimmt. Aber ich glaube, dass der vielen von uns aus dem Herzen gesprochen hat. Also natürlich wagt das jetzt keiner, hier aufzustehen und zu sagen, ich habe jetzt was gelesen in der Bibel, aber ich wollte doch mal die Brüder der Brüderstunde fragen, können wir das nicht streichen? Oder also ich hoffe einfach mal, er stimmt nicht. Und ich glaube, dass das den Kindern vielleicht schon mal so geht. Die lesen irgendwas in der Bibel und das kommt ihnen so fremd vor und so komisch vor, dass sie im gleichen Atemzug denken, also ich hoffe, dass das nicht stimmt. Also stell dir vor, du liest einen Vers in der Bibel, da steht plötzlich, wenn wir an Nahrung und Bedeckung genug haben, dann sollen wir uns daran genügen lassen. Und dann schaltet sofort mein Hirn um und da kommt so eine rote Lampe und dann steht, ich hoffe, es stimmt nicht. Also wenn das stimmen würde, wäre ja ungemein fatal. Also müssen wir ja ganz viel ändern. Also wir gehen mal davon aus, dass das nicht stimmt. Und dieser junge Bruder, der hat mir dann diesen Brief geschrieben, er sagt, also das ist, für unsere Zeit ist das so diametral, das ist so. Und wenn ich jetzt heirate und dann fragt mich vielleicht meine Frau, wie wir jetzt leben wollen in Zukunft und wie wir unsere Rollen verteilen wollen, und dann sage ich ihr, also ich möchte gerne, dass du mit häuslichen Arbeiten beschäftigt bist, das geht eine Bombe los, das geht überhaupt nicht. Also ich hoffe, ich sage dir es so ehrlich, und er hat schwarz auf, blau auf weiß geschrieben, ich hoffe, er stimmt nicht, der Vers. Und da habe ich natürlich gedacht, du, komm du mal zu mir auf den Reiherhals. Und es war so nett mit ihm. Wir haben den ganzen Abend miteinander gesprochen und ich habe ihm gesagt, dass ich sie so gut verstehen kann. Und ich bin froh, dass endlich mal einer ehrlich ist, oder? Es ist doch viel besser, wir sagen, Gott, das ist ein Vers, den kann ich nicht verstehen. Gehört der wirklich 2017 noch in die Bibel oder haben wir nicht doch ein Problem? Wie können wir denn das lösen? Und deswegen ist es doch herrlich, dass wir heute Zeit haben und können über so ein Kapitel nachdenken. Und ich glaube natürlich, dass das Gottes Wort ist und dass wir daran nichts irgendwie rütteln können. Ich kann euch dafür keine Lösung anbieten, dass wir diesen Vers entfernen. Warum ich hier bin, das ist eigentlich, dass ich euch gerne zeigen möchte, wie weise Gott ist und wie gut dieses Kapitel ist. Und das sage ich für die jungen Leute, ich bin ja vielleicht noch so ein Zwischending zwischen ganz alt und ganz jung, dass wir irgendwie nochmal neu verstehen, dass wir leben können, und wir haben das gelesen im Vers 10, das betrifft die Knechte, dass sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Es sind ja schon gewaltige Ausdrücke, die Gott benutzt. Also wir leben ganz praktisch unser Leben, und Gott sagt jetzt, wie ihr das lebt, das ist das Markenzeichen, was draußen rumläuft in der Welt, wo die Leute euch beobachten, womit sie Christsein identifizieren. Entweder euer Leben ist das Sahnehäubchen auf der Lehre des Heiland Gottes oder ihr macht alles kaputt. Und ich fürchte, dass wir durch eine Tat oder durch ein Wort so viel kaputt machen können, was wir vielleicht jahrelang aufgebaut haben. Jetzt wollen wir Stück für Stück da durchgehen. Das Kapitel beginnt damit, du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Für gesund steht ein Wort, was man im Deutschen auch mit Hygiene übersetzt. Eine Hygienevorschrift haben wir, damit wir anderen und uns selbst keinen Schaden zufügen, wenn wir uns die Hände nicht waschen oder wenn wir Dreck essen oder ja, kleine Kinder dürfen das, aber Erwachsene nicht. Wir sollen einfach so ein paar hygienische Sachen sollen wir beachten. Und das hilft mir oft weiter, dass ich irgendwie verstehe, du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Da kommt ein Doppelpunkt und dann werden uns fünf Menschengruppen vorgestellt. Und die erste Menschengruppe sind die alten Männer. Und als ich das studiert habe, habe ich gemerkt, es kommt ein Wort fünfmal vor. Ist euch das aufgefallen, was das für eins ist? Für jede Personengruppe kommt das Wort vor. Und dann steht es nochmal, in Vers 12. Und das ist das Wort, was hier als drittes steht, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen. Und da muss man ja natürlich mal über so ein Wort nachdenken, wenn man sich fragt, was ist denn eigentlich besonnen? Was meint Gott damit? Also wir lesen ja über die Dinge rüber, es ist so eine Aufzählung. Okay, ich bin auf dem Weg, ein alter Mann zu werden. Gott erwartet von mir, dass ich nüchtern bin. Dass ich also jederzeit eine Sache beurteilen kann und dass ich handeln kann. Dass ich ein Urteilsvermögen habe. Das kann ich nur, wenn ich nüchtern bin. Das Wort meint wirklich buchstäblich im Sinne, dass ich nicht benebelt bin, dass ich nicht unter Alkohol stehe. Aber es meint natürlich im geistlichen Sinne, dass ich ein Urteilsvermögen habe. Es kommt etwas auf mich zu und ich muss jetzt sehen, was ist es eigentlich? Muss ich mich dagegen schützen? Kann ich das annehmen? Das meint nüchtern sein. Würdig sein, bedeutet nicht, dass man in einem Sessel sitzt, der hohe Lehnen hat und dass man ein feierliches Gesicht aufsetzt, sondern ich hatte früher einen Sonntagsschullehrer, der war nicht so eine würdige Erscheinung, aber wenn ich den besucht habe, um mit ihm zu reden, dann hat der ganze Raum so etwas, also ich hätte da jetzt nicht gewagt, irgendwie einen blöden Witz zu machen in seiner Umgebung, sondern ich durfte mich dann hinsetzen, ich durfte meine Fragen stellen und ich wusste die ganze Zeit, der nimmt mich unheimlich ernst, der nimmt sich jetzt Zeit für mich, aber es war doch eine feierliche Atmosphäre, wenn ich bei ihm war. Und ich bin so froh, dass ich den vieles fragen konnte, wo ich keine Antwort drauf hatte. Dass ich den anrufen konnte und konnte sagen, du Onkel sowieso, wir haben früher immer noch Onkel und Tante gesagt, kann ich dich nicht mal besuchen und dir so eine Frage stellen. Und das dritte ist besonnen. Und ich habe mal eine Definition gefunden, Definitionen hinken natürlich immer. Das ist die geistliche Tugend des Erkennens der richtigen Handlungsweise zur richtigen Zeit von Gott her. Kann man sich gut merken, ja. Das heißt also, ich stehe in einer ganz konkreten Situation, es kommt etwas auf mich zu und es ist nicht nur, dass ich nüchtern bin, dass ich die Dinge beurteilen kann, sondern besonnen bedeutet auch, wie reagiere ich jetzt darauf? Was sage ich und was rede ich in der jeweiligen Situation? Und ich finde das so schwierig, wirklich besonnen zu sein. Kriegt ihr schon mal Anrufe, mit denen ihr nicht gerechnet habt? Dann ist plötzlich jemand da dran, der ist geladen wie 180 und du musst irgendwie schnell reagieren. Du musst einen Satz sagen, du darfst nicht den falschen Satz sagen. Du wirst konfrontiert mit einer Situation bei dir in der Gemeinde, du hast den Eindruck, da müssten wir helfen, wir müssten irgendwas machen, aber wir wissen nicht genau was. Wir müssen besonnen reagieren. Wir können das jetzt schlimmer machen, aber wir können es auch besser machen. Und das finde ich wirklich eine Charaktereigenschaft, die auf jeden zutrifft. Junge Leute, alte Leute, dass wir irgendwie besonnen sind. Also Sport war noch nie meine Stärke, aber es gab immer eine Sorte Sportart, die war also mir wirklich verhasst und das war Geräteturnen. Und tatsächlich hat unser Sportlehrer mal irgendwie einen Aussetzer gehabt und dann mussten wir als Jungs auf den Schwebebalken. Das hat zu schweren Verletzungen geführt. Jedenfalls ist mir auf dem Schwebebalken klar geworden, sobald du dich etwas aus der Mitte bewegst, hast du sofort ein Riesenproblem. Und vielleicht ist das besonnen. Wenn du auf dem Schwebebalken bist, dann kannst du nicht chillen, da kannst du auch nicht relaxen, sondern da bist du irgendwie angespannt, also ich jedenfalls, damals noch bis in die Haarspitzen. Und ich musste sehen, dass ich da irgendwie oben bleibe. Und vielleicht ist das geistlich gesehen etwas, was besonnen bedeutet. Wir stehen in einer Herausforderung, wir können auf der einen Seite vom Pferd fallen oder auf der anderen Seite vom Balken rutschen, aber wir müssen irgendwo die Mitte wahren. Wir müssen zum Beispiel unterscheiden zwischen wichtig und unwichtig. Es kann sein, ich verrenne mich in eine Sache, die ist einfach nicht dran, dann bin ich nicht besonnen. Und ich glaube, dass wir da auch ein Leben lang lernen. Aber aufgefallen ist mir, als ich den Text einfach mal untersucht habe, dass jede dieser Gruppen aufgefordert wird, sei besonnen. Nimm dir die Zeit für das Wichtige. Es gibt ja so zwei Regeln für das Leben und die lauten immer das Ewige vor dem Zeitlichen und der Mensch vor der Sache. Wenn man viele Dinge, die wir tun, schon mal nach den beiden Bedingungen untersuchen würde, dann würde vieles rechts und links vom Balken fallen. Ja? Dann könnte man nicht alles unten lassen und könnten mit den wesentlichen Sachen weitermachen. Also auf besonnen gehe ich bei den anderen Personengruppen nicht mehr ein. Gesund im Glauben. Was jetzt kommt, das sind drei Punkte, die uns bekannt vorkommen. Gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Aha, merken wir sofort, das haben wir schon mal gehört. Glauben, Liebe, Hoffnung. Es gibt ja so drei Gestirne für unser christliches Leben, die uns irgendwie tragen. Und das eine ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Und diese alten Männer sollten alles dreis praktizieren. Sie sollten gesund im Glauben sein, in der Liebe und im Ausharren. Und das sollte Titus jetzt reden. Titus war ja relativ jung, auf jeden Fall jünger als die alten Männer. Er brauchte also Weisheit, um ihnen das zu sagen. Und ich muss euch sagen, wenn ich jetzt noch von mir denken würde, ich wäre jung, dann wünsche ich mir von alten Männern besonders, dass sie besonnen sind. Dass sie nicht diese Balance, wenn sie älter werden, verlieren. Es gibt Kommentatoren, die schreiben, wenn wir älter werden oder auch gerade wenn Brüder älter werden, dann entwickeln sie Lieblingswahrheiten. Ja? Und ich kann euch vielleicht eine Liste erstellen von alten Brüdern, die ich kenne. Und ich kann euch genau immer dazu schreiben, was für eine Wahrheit seine Lieblingswahrheit ist. Darüber reden wir, dafür kämpfen wir, über die denken wir nach. Aber wir verlieren vielleicht so einen Blick fürs Ganze. Und vielleicht gehört das auch zu besonnen. Natürlich, wir haben unsere Verse, wir haben Themen, die uns besonders beschäftigen. Vielleicht hat der Herr uns das auch besonders aufs Herz gelegt, aber dass wir auch in der Lehre eine Besonnenheit haben, dass wir nicht uns in Dinge verrennen und daraus so ein Schibolett machen, so eine Sache machen, wo wir jeden sofort fragen, wie denkst du denn darüber? Und wenn der darüber nicht so denkt wie ich, dann ist der Ofen aus. Vielleicht muss uns Gott davor bewahren. Ich glaube, dass die Gefahren beim Älterwerden wirklich groß sind, dass wir in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel machen und in der zweiten Halbzeit ziemlich viel zerstören. Und als ich mit diesem alten Bruder gesprochen habe ich das gestern erzählt, den ich da letzte Woche getroffen habe, diesem lieben Opa, der umarmt und geherzt wurde von der jungen Schwester, da hat er mir nach der Stunde gesagt, er sagt, Klaus, mit der ersten Halbzeit, mit der zweiten Halbzeit, ich bin schon in der Nachspielzeit. Er war vom Krebs geheilt und er empfand seine Tage, die er jetzt lebte, wie eine Nachspielzeit. Ja, ich sage, ist das nicht eine Gnade, dass Gott dir nochmal die Tafel hochgehalten hat? Nochmal 5 Minuten. Ausgewogenheit. Glauben in der Liebe und im Ausharren. Dann kommen die alten Frauen. Und bevor ich auf die alten Frauen zu sprechen komme, möchte ich jetzt mal etwas Grundsätzliches sagen, warum Gott überhaupt eine Unterscheidung macht zwischen alt und jung. Wenn Titus diese beiden Gruppen anspricht, dann geht er davon aus, dass es sie gibt in jeder Gemeinde. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich in Versammlungen komme oder in Gemeinden komme, wo ich Alte und wo ich Junge sehe. Wäre nur die eine Sorte vorhanden, dann wäre das ziemlich tragisch. Nur junge Leute ist lebendig, aber es fehlt einfach etwas. Nur alte Leute ist nur noch wenig lebendig und es fehlt auch etwas. Aber dass Gott Alte und Junge zusammen anspricht und sagt, ihr seid in einer Gemeinde, ihr gehört auch zum Beispiel zu einer Familie. In jeder Familie gibt es Alte und Junge. Das bedeutet, dass Gott immer in Generationen denkt. Und jetzt werde ich älter, man macht dann so eine Midlife-Krise durch, die habe ich jetzt gerade glücklich durchschifft, ich bin also wieder fröhlich. Und dann merkt man, wofür lebe ich jetzt eigentlich? Ich habe doch mein Leben hinter mir, oder? Ist ganz gut gelaufen. Habe ich eigentlich ein Interesse für die nächste Generation? Habe ich die eigentlich im Blick? Ist das sogar meine Aufgabe, für die nächste Generation zu sorgen? Und das möchte ich euch heute sagen, das ist unbedingt so. Es gibt einen ganz schrecklichen Vers in der Bibel. Es gibt viele schreckliche Verse in der Bibel. Aber einer der traurigsten, der steht in Jesaja Kapitel 39. Und den sagt Hiskia am Ende seines Lebens. Und Hiskia ist so ein Typ dafür, dem die nächste Generation egal ist. Und davon gibt es eine ganze Menge in der Bibel. Und das hat Gott uns aufgeschrieben, damit er uns warnen will. Also Hiskia bekommt ja auch eine Nachspielzeit. Als er dann sterben soll, heißt es in Jesaja 39, Vers 7, und von deinen Söhnen, die aus dir hervorkommen werden, die du zeugen wirst, wird man nehmen, und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Und Hiskia sprach zu dem Herrn, das Wort des Herrn ist gut, das du geredet hast. Und er sprach, es wird ja Friede und Bestand sein in meinen Tagen. Auf Deutsch, weißt du, wie es meinen Söhnen geht, das ist mir ziemlich egal. Hauptsache, mir geht es gut. Hauptsache, bis an mein Lebensende geht es gut weiter. Die nächste Generation, die müssen ihre Probleme selber lösen. So denkt die Welt. Sie denkt wirklich an sich, bei allem, was sie planen, alle Rentengesetze, die sie verabschieden. Es ist ihnen völlig egal, wie die nächste Generation und die übernächste Generation damit umgeht. Das kann man auch nicht anders erwarten. Aber unter Christen können wir ein ganz anderes Denken erwarten. Nämlich, dass ich anfange, mich für die nächste Generation zu interessieren. Und ich bin sogar schon so alt, dass ich mich für die übernächste Generation interessieren darf. Und vielleicht erlebe ich noch die überübernächste Generation. Und dann ist wahrscheinlich finito. Aber ich weiß ganz genau, dass es vor mir, oh Wunder, auch schon eine Generation gab. Tatsächlich, ich hatte ja Eltern. Und vor mir gab es auch schon eine Generation. Das waren meine Großeltern. Bin ich wichtig? Nein, ich bin nicht wichtig. Ich bin ein Glied in einer Kette. Eine Kette, die man Generationenkette nennen könnte. Und irgendwann müssen wir verstehen, dass es nicht sein kann, dass ich mich hinsetze und dass ich sage, das nächste Kettenglied und das übernächste Kettenglied und die Burschen, die da sitzen, was aus denen mal wird, hellgrün oder was ist das, auffallend, mal Brille abnehmen. Das ist mir völlig egal. Wenn der scheitert, ja, wenn der morgen anfängt zu kiffen, ist doch nicht mein Problem, das ist sein Problem, das muss er lösen. Ich habe es ihm gesagt. Nee, Freunde, so können wir den Kopf nicht aus der Schlinge ziehen, wir Alten. Wenn wir nicht anfangen, für die jungen Leute zu beten, wenn wir nicht anfangen, Beziehungen zu ihnen aufzubauen, so wie Paulus das gemacht hat, dass er zu Titus eine Beziehung hatte und zu Timotheus eine Beziehung hatte. Wir können uns doch nicht hinsetzen wie Hiskia und können sagen, ich bin eine alte Frau und was aus den jungen Frauen wird, das ist mir ziemlich egal. Ich bin ein alter Mann, wie die jungen Männer ihr Problem lösen, das ist mir ziemlich egal. Und dann doch nicht immer diese Formeln, wir haben es ihnen doch gesagt. Zu Titus wird gesagt, dass er selbst, wo steht es? Danke, noch einer wach. Indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Indem du dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Titus, es geht darum, dass du lehrst, aber dass du auch ein Vorbild guter Werke bist. Und wir haben gestern gesehen, dass die guten Werke sich durch diesen ganzen Brief ziehen. Und das ist die nächste Stelle, wo gute Werke vorkommen. Bevor du, Titus, predigen kannst, dass andere gute Werke tun, dann musst du diese guten Werke tun. Und das ist mir so ein Anliegen. Wir haben so viel mit jungen Leuten zu tun und mit Kindern zu tun. Und wir haben manchmal den Eindruck, dass manche ein verkrampftes oder auch ein ungesundes Verhältnis zu den nächsten Generationen haben. Als würden sie uns ärgern, als würden sie uns das Leben schwer machen, als hätten sie uns nicht gut verstanden, als würden sie auch unser irgendwas zerstören, was wir uns aufgebaut haben. Ich habe den Eindruck, dass die nächste Generation, okay, also ich bin jetzt 57, die nächste Generation ist mal 20 runtergerechnet, 37, und die nächste Generation ist dann also 17. Wer von den über 50-Jährigen war in den letzten 2 Jahren mal in einer Schule? Sehr schön. Wie alt?
65.
Du bist Lehrer. Okay. Wisst ihr, was in den Schulen abgeht? Ich habe jetzt meinen Sohn gefragt, ja, weißt du, wo du an Drogen rankommst in der Schule? Na klar. Hast du schon mal Lust gehabt, welche zu kaufen? Nee. Na? Ich glaube es ihm. Aber ranzukommen, auszuprobieren, überhaupt kein Thema. Hast du mal nachgedacht, dir eine Freundin zu nehmen? Ach, das Geknutsche. Und dann nach 3 Wochen nimmt er sich immer einen anderen. Ja, ich sage, okay, bleib dabei. Knutschen ist nicht schlecht, aber man muss irgendwie warten, bis es soweit ist. Wisst ihr, was die für Probleme haben? Was denen durch den Kopf geht? Dass die an ihrem LAN-Kabel dranhängen und sie merken, wie es sich um den Hals zieht und ihnen die Luft wegnimmt und sie kommen nicht weg. Ein durchschnittlicher Jugendlicher sitzt am Tag 4 Stunden und 40 Minuten
an einem Medium, was auch immer, Smartphone, Internet. Das ist ziemlich lange. Dann kannst du dich da hinstellen und kannst immer reinrufen ins Zimmer, du hör doch endlich auf. Aber das ändert nichts. Du musst dir irgendwas überlegen, wie du rankommst an die nächste Generation. Und das fällt mir auf, wenn ich Titus 2 lese. Gott denkt in diesen Kategorien. Er sagt, ich schreibe euch das doch auf, damit ihr daran denkt, dass nach euch noch Leute kommen. Und was ich Ihnen weitergeben möchte, ist eine gesunde Lehre. Ich möchte Ihnen sagen, ihr müsst unbedingt die Bibel beachten und ihr dürft von der Bibel nicht weggehen. Das ist euer Tod. Und wenn ihr an einen Vers kommt, wo ihr am liebsten daneben schreiben wollt, ich hoffe, dass der nicht stimmt, dann schreibt das bitte daneben, mit Bleistift, ja? Und dann rede darüber mit irgendjemand. Aber wenn der Bruder das nicht zu mir gesagt hätte, dann wäre mir ein Licht nicht aufgegangen, dass wir einige Verse in der Bibel haben, da würden wir am liebsten daneben schreiben, ich hoffe, dass es nicht stimmt. Der Herr kommt bald. Was löst das bei dir für einen Reflex aus? Also wenn du unter 20 bist, vielleicht Langeweile. Oder ich weiß es nicht. Und wenn du 80 bist und zwei künstliche Hüften, dann sagst du dir, jetzt kann er kommen. Aber dass das mit unserem Gesundheitszustand gar nichts zu tun hat, dass das eine Wahrheit ist, über die wir mal nachdenken müssen. Vielleicht schaffen wir es ja, unsere junge Generation für das Kommen des Herrn zu begeistern. Vielleicht schaffen wir es ja, uns selbst dafür zu begeistern. Oder schreiben wir daneben, ich hoffe, dass es nicht stimmt. Oder wie Manfred Siebald gesagt hat, wir rufen laut, wie geht das Lied? Komme bald, aber wir singen leise, doch nicht so schnell, ja, oder so ähnlich. Ihr kennt das alle. Besser als Titus 2. Nein. Wir waren bei Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist so für mich eine Fußnote, aber das war mir in diesem Zusammenhang so wichtig, dass wir verstehen, dass wir vieles von unseren vorangegangenen Generationen gelernt und übernommen haben. Ich habe mich jetzt nochmal hingesetzt und habe einem alten Bruder einen langen Brief geschrieben, weil mir leider jetzt erst klar geworden ist, wie viel ich von ihm gelernt habe. Und ich war mir nicht sicher, ob ich mich schon mal bei ihm bedankt habe. Und dann habe ich das jetzt gemacht, ehe es noch später wird. Es ist doch nicht alles auf unserem Mist gewachsen. Wie viel haben wir an guten Dingen gelernt? Und jetzt geben wir gute Dinge weiter. Und wenn wir es nicht weitergeben, dann versündigen wir uns an der nächsten Generation. Und Hiskia ist ein abstoßendes Beispiel dafür. Er sagt, und wenn der Feind kommt und weil meine Söhne sogar weggeführt werden, es ist mir egal. Hauptsache, die Heizung geht bei uns im Haus bis zum letzten Tag. Hauptsache, es geht mir gut. Und ich möchte dich wissen, versteckt denken wir doch manchmal so, oder? Ah, da gibt es so negative Entwicklungen in Versammlungen und so. Also Hauptsache, ich komme noch gut an. Was mit den Nächsten passiert, das ist mir egal. Und wenn ich dann alte Brüder treffe oder alte Schwestern treffe, ich kenne eine alte Schwester, die besucht uns regelmäßig auf dem Reiherhals. Und eine der ersten Fragen ist, dass ich sage, Klaus, was machen die jungen Leute? Die ist 82. Die könnte doch sagen, Mensch, ich habe doch genug Probleme und die hat doch wirklich genug Probleme. Die hat so ein Herz für die jungen Leute. Was machen die jungen Leute? Kann ich gut verstehen. Kommt aus Berlin, kann alles verstehen. Die alten Frauen desgleichen in ihrem Betragen, wie es dem Heiligen Stand geziemt. Dieses Wort ist so komplex, dass die Übersetzer in die Fußnote geschrieben haben, dem Heiligtum geziemt. Da hätte man doch gedacht, Mensch Paulus, da hast du was verwechselt. Das muss doch für die Brüder gelten, oder? Nee, es ist für die Schwestern. Warum? Weil die Schwestern Priester sind. Und die Schwestern sind im Heiligtum. Oha! Also ich finde das, lest doch bitte mal die Bibel so, als würdet ihr sie das erste Mal lesen. Und ihr habt das noch nie gelesen. Dann würdet ihr da sofort hängen bleiben und sagen, wie bitte? Die alten Frauen, also das sind, ich will euch nicht ärgern, aber sag mal, von mir aus über 50. Aber insofern ihr eine nächste Generation hinter euch habt, die ihr prägen könnt und die ihr belehren könnt, dann ärgert euch nicht an dem Alt. Altwerden ist ein Privileg, etwas unglaublich Schönes. Die alten Frauen in ihrem Betragen, wie es dem Heiligen Stand geziemt. Und das bedeutet, wenn man so eine Wortstudie macht, eigentlich muss man Titus 2
kombinieren mit einer echten Wortstudie. Jedes Wort durchgehen. Vielleicht mal in der Jugendstunde machen oder so. Ja? Wort für Wort studieren. Was steht da im Griechischen? Was könnte das noch bedeuten? Ich habe gefunden, es bedeutet eine innere und eine äußere Heiligkeit. Ihr älteren Frauen, denkt bitte daran, das, was ihr tut und das, was ihr lebt, ist unglaublich wertvoll. Ihr steht vor Gott im Heiligtum. Ihr seid Priester. Ist das nicht zum Beispiel ein gewaltiges Privileg, dass wir das allgemeine Priestertum der Gläubigen lehren, dass es keinen Unterschied gibt? Da kommen Männer, da kommen Frauen, auch morgen früh, und wir stehen vor Gott. Und wir leben, wie es dem heiligen Stande geziemt. Ist doch ein herrlicher Ausdruck, oder? Aber es ist auch eine Riesenverantwortung. Ich stehe vor Gott mit allem, was ich denke, was ich tue. Wie es dem heiligen Stand geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein. Zwei negative Dinge, die Paulus erwähnt, und verleumderisch, da steht im Griechischen, das brauche ich kaum kommentieren, diabolos. Ein Ausdruck für den Teufel. Und da ist man irgendwie erschrocken. Das bedeutet falsch anklagend. Das bedeutet auch, wir werden das dann noch, oder an anderen Stellen kann man das lesen, vielleicht können wir noch mal dazu 1. Timotheus 5 lesen. Das ist so ein ähnlicher Ausdruck. Vers 14, ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, Haushaltung führen, dem Widersacher keinen Anlass geben, der Schmähung halber. Vers 13, zugleich aber lernen sie auch müßig sein, umherlaufend in den Häusern, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. Wenn ich jetzt hier als Bruder stehe und sage so etwas, dann nehmt ihr mir das bitte als Schwestern nicht übel. Ich glaube, ihr kennt mich so gut, dass ich jetzt hier nicht irgendwas Negatives über das andere Geschlecht sagen muss. Aber wir haben irgendwie auch geschlechtsspezifische Bananenschalen, die so auf unserem Weg liegen. Das ist bei Brüdern Herrschsucht und Unbesonnensein und viele andere Dinge, die ich auch nicht mich zurückhalte zu geißeln. Aber vielleicht bist du älter geworden und deine Kinder sind aus dem Haus und du bist als Frau, als Mutter, als Schwester nicht so zu 100%ig ausgelastet. Und dann könnte es passieren, dass du anfängst, so eine Telefongemeinde zu gründen. Ja, du rufst immer mal ein paar Leute an und streust ein paar Informationen. Man macht sich interessant damit und man macht das Werk Gottes kaputt. Und Gott gebraucht schon mal so Schocktherapien. Er sagt, ich möchte, ihr alten Frauen, nicht, dass ihr Knechte des Satans werdet. Versteht ihr das? Vielleicht können wir einen Vers lesen, wie der Satan also vorgeht, in Offenbarung 12. Da steht, dass in Vers 10, ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. Ich weiß nicht, ob es jemand gibt hier im Raum, der nicht schon diese Sünde bekennen musste. Haben wir schon mal negativ über einen Bruder, eine Schwester geredet, ihn angeklagt? Nicht mit ihm gesprochen, aber über ihn gesprochen? Uns eigentlich beschwert über ihn? Und wenn wir das machen, das ist mir mal so unter die Haut gefahren, als ich das gehört habe, diene ich direkt den Interessen des Teufels. Ich mache das Werk Gottes kaputt. Wie vorsichtig müssen wir sein? Und ich glaube, dass wir da eigentlich mal keinen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen. Also Männer, wenn sie Zeit haben, reden auch ganz gerne. Gott in seiner Weisheit sagt das hier besonders zu den Frauen. Aber wir dürfen ja alle zuhören und dürfen uns auch selbst fragen, wo ist da eine Neigung in mir, dass ich gerne Neuigkeiten verbreite, weil man ja denken könnte, ich bin nicht up to date. Und dann erzähle ich es lieber weiter. Nicht Sklavinnen von vielem Wein, das schien damit zu tun zu haben, dass in Kreta also wirklich der Alkoholgenuss uneingeschränkt möglich war. Wobei ich mich heute fragen muss, ob das heute auch wieder ein Problem unter den Gläubigen wird. Wir haben ziemlich viele Alkoholprobleme unter Christen. Und wir haben auf dem Reiherhals ab und zu tun mit geretteten Alkoholikern, die also suchtgefährdet waren oder süchtig waren. Und vielleicht ist da auch ein mahnendes Wort angebracht, dass wir ganz gut überlegen sollten, wie wir damit umgehen. Ich als Familienvater sage noch mal etwas zu den Vätern, auch unter dem Aspekt, dass unsere Kinder uns sehen. Ich hatte einen nahen Verwandten, der hatte die Angewohnheit eines Abendbrotbieres. Er hat jeden Tag zum Abendbrot einen halben Liter Bier getrunken. Bis er dann, also, ja, und er konnte damit leben, war natürlich auch nicht betrunken, aber dann hat er irgendwann gemerkt, dass ihm drei Kinder zugucken. Und dann bekam er Besuch und er sagte, weißt du, dass deine Kinder deine Neigungen immer potenzieren werden. Und da hat er so einen Schreck gekriegt, dass er von Stund an damit aufgehört hat. Also da können wir sicherlich manche Gepflogenheiten auch in unserem Leben mal fragend vor Gott stellen. Gott spricht es hier an, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten. Das ist ein Privileg, das wird noch nicht mal den Männern gesagt, dass sie Lehrer des Guten werden sollen, aber die Frauen sollen Lehrerinnen des Guten sein. Sie sollen die jungen Frauen in 7 Punkten unterweisen. Das heißt, sie bekommen 7 Fächer in ihrer Schule. Ich weiß, dass das eigentlich ziemlich unpopulär war, lange Zeit. Ich habe jetzt den Eindruck durch ein Buch, das heißt Titus II Modell, das haben viele Frauen gelesen und die haben damit angefangen. Das finde ich sehr schön, dass sie sagen, okay, wenn es hier so steht in der Bibel, warum mache ich das eigentlich nicht? Warum gehe ich nicht zu jungen Frauen? Und es geht gar nicht mal darum, dass du mit ihnen immer eine Stunde machst, wo die zuhören müssen. Du darfst dabei das Bügeleisen bewegen zum Beispiel. Du kannst da auch ganz praktisch helfen. Wenn du in eine Familie kommst, wo 4 kleine Kinder sind, dann liegt da normalerweise ein Haufen Arbeit. Da braucht man gar nicht viel nachdenken. Und dann kannst du Hand anlegen, du kannst erleichtern, du kannst mal auf die Kinder aufpassen, wenn ein Arzttermin ist. Wenn das die jungen Frauen erleben, dann öffnet sich ihr Herz automatisch. Und dann werden die dich fragen, sag mal, wie kommst du denn mit deinem Mann eigentlich klar? Und dann kannst du ihnen darüber etwas erzählen. Das erste ist, ihre Männer zu lieben. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo die Frauen aufgefordert werden, ihre Männer zu lieben. Sonst sollen die Männer ihre Frauen lieben. Dass das ein Geben und ein Nehmen ist, ist kein Geheimnis. Übrigens, für alle Verlobten, jung oder älter geworden, es ist immer gut, wenn wir wissen, wenn wir eine Beziehung eingehen sollen, geht es nicht darum, dass es mir gut geht, sondern dass es dem anderen gut geht. Eine ganz einfache Formel. Und wenn man das mal irgendwie prinzipiell durchdacht hat, finde ich, hat man schon sehr viel verstanden von der Ehe. Ich habe nicht eine Frau bekommen, zu meiner Freude, und die ganz viel für mich machen wird, oder einen Mann bekommen, sondern meine Frau hat jemand oder mein Mann hat jemand bekommen, ein Geschenk bekommen. Das heißt, wir sind nicht auf uns gerichtet, sondern auf den anderen gerichtet. Und wenn man das irgendwie merkt in einer Partnerschaft, dann ist das wirklich ein Stück Himmel. Und das ist mit Lieben gemeint. Ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Vielleicht noch ein Wort zu den Kindern. Ich liebe Kinder und ich glaube, dass sie in unserer Gesellschaft unterbelichtet sind, deutlich unterbelichtet sind. Und wenn wir es schaffen, dass Frauen, also Mütter und Väter, eine echt gute Beziehung zu den Kindern entwickeln können, dann haben wir eigentlich das Beste erreicht, was wir in unserem Familienleben erreichen können. Und das geht aus meiner Sicht nur über den Zeitfaktor. Jetzt guckt mich nicht so traurig an. Natürlich müsst ihr Überstunden machen, keine Frage, oder ihr müsst es auch nicht machen. Aber wenn in deinem Zeitportfolio am Tag 0 Zeit für die Kinder da ist, dann ist das No-Go, es geht einfach nicht. Und da haben wir alle versagt, also ich auch, natürlich. Aber das steht nicht umsonst hier. Die Frauen haben so viel mit den Kindern zu tun und sie ärgern sich auch über die Kinder vielleicht am meisten. Die Frauen kriegen den Stress am meisten mit. Kinder können so anstrengend sein, so nervig sein, dass sie da, also nein, natürlich ja nicht. Und dann kommt endlich der Mann nach Hause, dann kannst du dir nehmen, so jetzt nimmst du ihn mal eine Stunde. Ja. Er kommt nach dir. Bumm. Nein, nein. Und deswegen kommt Gott und er sagt, du trotzdem, ich bitte dich, liebe deine Kinder. Es gibt Zeiten, da gibt es einen herrlichen Titel, wenn Kinder zwischen 10 und 13 sind, dann könnte man eine Überschrift über sie setzen und sagen, wie umarme ich einen Kaktus? Also das ist dann schon mal schwierig, ja? Die lässt du dann besser in Ruhe. eine gewisse Zeit nicht umarmen, das kommt dann alles wieder. Aber dass das Kind unter allen und jeden Umständen weiß, ich komme nach Hause und ich weiß, meine Mutter, mein Vater, meine tiefe Zuneigung zu mir, die haben nichts gegen mich. Und die haben auch alle Sachen vergeben, die ich ihnen angetan habe. Diese ganzen Tritte vor Schienbein, sie haben vergeben. Das ist doch unglaublich, oder? Das steckt für mich da drin. Besonnen hatten wir schon. Keuch heißt rein. Beteiligt euch bitte nicht an diesem Wettbewerb, der heute so ausgerufen ist, eure Reize unnötig aggressiv nach außen zu tragen. Ich möchte mich mal noch vorsichtig ausdrücken. Das haben wir nicht nötig. Mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Dieser wunderbare Vers, der eigentlich nicht drinne stehen dürfte. Da möchte ich kurz etwas zu sagen. Es gibt Stellen in der Bibel, die haben eine recht breite Bedeutung. Ich will das überhaupt nicht abschwächen, aber es bedeutet, wörtlich übersetzt, sich der Familie widmend. Wenn wir eine klassische biblische Rollenverteilung voraussetzen, dann ist es sicherlich gut, wenn ein Mann insgesamt für seine ganze Familie eine Verantwortung trägt und auch dafür sorgt, dass sie was zu beißen haben. Und wenn Gott in seiner Gnade Kinder schenkt, dann ist die Frau für einen anderen Bereich zuständig. Das ist die Familie. Und wenn diese Familie größer ist, muss sie gemanagt werden. Es bedeutet nicht irgendwie in der dunklen Küche sich über die verbrannten Bratkartoffeln zu ärgern, sondern es bedeutet, eine Riesenverantwortung zu haben, für Kinder zu sorgen, für einen Haushalt zu sorgen und darüber hinausgehende Aufgaben zu übernehmen. Und wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, wie wir das irgendwie erlebt haben als Familie mit 6 Kindern, dann gab es Zeiten in unserem Familienleben, war es undenkbar, dass also meine Frau noch irgendwo eine Stunde hingehen konnte, um arbeiten zu gehen. Deswegen auch die Frage gestern von diesen netten Pärchen im Zug, ob ich denn diese Sünde meiner Frau auch noch angetan hätte, ihr die Erwerbstätigkeit zu streichen. Aber sie ist immer noch tätig, ohne was zu erwerben. Also ja, sie bekommt Lohn, keine Frage. Im Wesentlichen von Gott. 2. Mose 2, Vers 9. Nimm dieses Kind und säuge es mir und ich werde dir deinen Lohn geben. Das ist kein Witz. Und das ist zum Beispiel auch ein Vers, wo wir auch nicht daneben schreiben, ich wünschte, er wäre nicht wahr, sondern da schreiben wir daneben, ich wünschte, man könnte ihn potenzieren. Ja? Was unser Problem ist, ist, dass wir in einer Welt leben, wo ein völlig anderes Modell gelebt wird. Und dieses Modell wird eben nicht erfolgreicher gelebt. Das wollen wir einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Es funktioniert nicht, wenn wir es anders praktizieren, als es in der Bibel steht. Wir haben gestresste Familien, wir haben gestresste Eltern-Kind-Beziehungen. Warum eigentlich? Warum machen wir es uns so schwer? Kann es vielleicht sein, dass wir als Männer die Arbeit unserer Frauen, wenn sie zu Hause stattfindet, nicht würdigen? Nicht genug würdigen, wenn wir sie nicht ermutigen, auch Aufgaben zu übernehmen, wenn sie Luft haben. Also in unserem Fall war das nie ein Problem, dass meine Frau nicht ausgelastet wäre. Ich wünsche ihr manchmal einen Vormittag, wo sie Luft hat. Und wenn ich mittags nach Hause komme, da habe ich ihr gesagt, na Mensch, du hast doch heute mal, ja, sagt sie, ich hatte 2 Anrufe, je eine Stunde. No, danke. Also die nicht von ihr ausgingen, sondern wo Leute ihr ein Ohr abgekaut haben. Und wo sie dann nicht den Schneid hatte, nach 40 Minuten zu sagen, du, wir haben eigentlich jetzt alles Wesentliche besprochen. Sie ist ja höflich. Also eine Stunde. Was ist das? Das ist Arbeit. Das ist einfach richtige Arbeit. Mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Gütig. Das bedeutet buchstäblich übersetzt im Wesen gut. Und damit kommen wir nochmal auf diesen Punkt, den wir auch gestern hatten. Eine zweite Überschrift von vielen Überschriften über den Titusbrief ist das Gute liebend. Es ist immer wieder die Rede von dem Guten. Tue das Gute. Und natürlich müssen wir unseren Kindern erklären, was ist denn jetzt gut? Oder wir müssen uns als Eheleute einig werden darüber, was gut ist. Den eigenen Männern untergeordnet zu sein, das kommt an mehreren Stellen vor. Damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Für verlästern steht hier Blasphemie. Also wenn wir diese Dinge umkehren, wenn wir sie auf den Kopf stellen, dann lästern wir Gott. Und das ist doch irgendwie auch spannend, dass Gott so die ganz normalen, tagtäglichen Dinge in so eine würdige Beziehung setzt. Wenn ihr das nicht macht, lästert ihr mich. Wollen wir Gott lästern? Nein, wollen wir natürlich nicht. Aber wenn wir ihn in der Praxis lästern, indem wir nicht nach den Vorgaben Gottes leben, dann tun wir es tatsächlich. Die Jünglinge sollen besonnen sein. Ermahne. Ermahnen bedeutet, buchstäblich übersetzt, jemand an seine Seite rufen. Das ist nicht negativ. Also wenn Eltern ihre Kinder ermahnen, dann ist es nicht immer nur schimpfen, sondern auch ermutigen. Ermahnen und ermuntern ist dasselbe Wort. Das musste ich auch lernen. Indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Jetzt geht es an Titus selbst. Er sollte in der Lehre Unverdorbenheit haben, einen würdigen Ernst. Ein junger Bruder kann schon einen würdigen Ernst ausstrahlen. Gesunde, siehe Vers 1, nicht zu verurteilende Rede, damit der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Das heißt, du diskutierst diese Verse in der Gemeinde oder auch mit deinen Nachbarn und dann sagen die Nachbarn irgendwie zu dir, na, deine Familie möchte ich ja mal kennenlernen. Und dann sagt Christoph, komm doch. Ja, dann komm doch, dann machen wir die Türen auf. Das Recht haben die, wenn du sie anpredigst und du sagst, also ich praktiziere zu Hause so ein Modell und der sagt, also das ist ja noch vor dem 30-jährigen Krieg. Dann sagt er, sie können gerne kommen. Also schauen Sie es an. Und wenn der dann kommt und findet zu Hause die Wohnung eines mittleren Atomschlags vor sich, dann sagt er, naja, also so überzeugend wirkt es auch nicht auf mich. Ja, natürlich blöd, irgendwas schlecht gelaufen. Ja. Das heißt, wir sollen das leben, was wir lehren. Und ich weiß, dass wir dazu so viel Gnade brauchen. Nicht zu verurteilende Rede, damit der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Und ich muss sagen, in der Gegend, in der wir leben, und das machen alle Geschwister eigentlich bei uns in der Gemeinde, dass sie immer ein offenes Haus haben und möglichst viele ungläubige Leute einladen. Weil Christsein so etwas Ungewöhnliches ist, dass die Leute auch ein bisschen neugierig sind oder gespannt sein. Was sind denn das jetzt für Vögel? Wie leben die denn? Machen die das wirklich so, was sie uns immer erzählt haben? Und dann haben sie doch mal das Recht zu kommen und dass wir länger mit ihnen reden. Jetzt kommen wir, ich möchte gerne noch zum Schluss kommen, in den letzten 5 Minuten, das wird jetzt natürlich ein Spagat auf dem Schwebebalken. Jetzt kommen wir zu Vers 11. Und das ist mir so wichtig geworden beim Lesen. Man könnte ja denken, wir machen einfach einen dicken schwarzen Strich, Verse 1 bis 10 und dann 11 bis 14. Wenn das Wörtchen denn nicht wäre. Und das steht da in Vers 11. Denn. Ach, denn. Denn bedeutet ja, das, was ich bisher gelesen habe, hat mit dem, was jetzt kommt, unmittelbar zu tun. Das ist eine Kausalität. Weil das so ist, das habe ich euch jetzt gesagt, so sollt ihr leben. Und vielleicht sagt ihr, naja, das schaffe ich ja nie. Doch, das schaffst du. Wie? Die Gnade Gottes ist erschienen. Ach, herrlich. Da geht doch irgendwie die Sonne auf, ja? Wir hatten jetzt 8 Wochen Regen. Und ich habe eine Schwiegertochter, die hat wirklich ein Problem damit. Und plötzlich scheint die Sonne und ich treffe die auf der Straße und die sah ganz anders aus. Ich sage, Mensch, Papa, die Sonne scheint wieder mal. Ja, ist auch so schön. Das ist Vers 11. Plötzlich geht die Sonne auf. Das bedeutet nicht, dass die Verse 1 bis 10 nur Regen sind, aber das bedeutet, dass das eine Herausforderung ist für mich, als alten Mann so zu leben, besonnen, nüchtern, würdig. Wie soll ich das denn tun? Ja, ganz einfach. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Natürlich setzen wir das immer in diesen Kontext, dass sie die Menschen rettet, dass Menschen Christen werden. Ja, das stimmt auch. Aber heilbringend bedeutet auch, dass unsere Beziehungen geheilt werden. Vielleicht brauchen wir in unseren familiären oder versammlungstechnischen Beziehungen auch eine Errettung. Jemand, der Heil bringt. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und sie unterweist uns, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, was kommt, besonnen. Schwebebalken. Gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Ich freue mich immer über Verse, die so kurz sind und die man sich merken kann. Und der Vers 11 und der Vers 12, der ist kurz. Und er sagt drei Dinge: besonnen, gerecht und gottselig. Und er erinnert mich an einen Vers, den möchte ich euch gerne sagen, aus Micha 6, Vers 8. Das ist auch so ein Dreigestirn. Und das ist fast deckungsgleich. Also wenn man mal irgendwo aus der Bibel erfahren soll, wie man leben soll, dann muss man diesen Vers lesen, denn dann steht es. Er hat dir kundgetan, oh Mensch, was gut ist. Merkt ihr die Parallelen zu Titus? Was gut ist. Micha 6, Vers 8. Jetzt kommen drei Dinge. Und was fordert der Herr von dir als? Erstens, Recht zu üben, Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Drei Dinge. Gerecht, demütig wandeln, Güte üben. Das sind so drei Gestirne, die wir in der Bibel finden. Besonnen, gerecht, gottselig in dem jetzigen Zeitlauf. Warum? Wir sind Menschen mit Zukunft. Wir erwarten die Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes. Ich glaube, dass man den Ausdruck eines großen Gottes auch nur hier findet. Und dann hört Paulus gar nicht mehr auf und dann bringt er in Vers 14 so eine schöne Definition für Christen. Und das muss ich einfach noch sagen dürfen. Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst, ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. Gott hat sich ein Eigentumsvolk. Ein Kommentator schlägt die Übersetzung vor, das Volk des persönlichen Schatzes. Und da muss ich immer an etwas denken, was ich mal früher erlebt habe mit meinen Kindern, als die klein waren. Kindergeburtstag, du musst dir was einfallen lassen. McDonald's gibt es bei uns nicht. Also musst du selbst was machen. Also habe ich eine Schatzkiste vergraben. Und die Kinder haben Schnitzeljagd und die mussten ja irgendwie suchen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe sie vergraben in einer Gegend, wo ganz viele Mücken waren. Und ich habe mich dann da versteckt und habe auf die Kinder gewartet. Ich war fast halb tot. Na, jedenfalls sind die dann endlich an diesen Ort gekommen, gebuddelt. Und als die das erste Mal gemerkt haben, dass ihre Schaufel auf Blech stößt, dann gab es ein Gebrüll, dass sofort alle Mücken ins Wachkoma gefallen sind. Das war meine Rettung. Was haben die sich gefreut, als sie ihren Schatz gefunden haben? Und da denke ich immer, und Gott sagt, ich habe ein Volk, das ist mein Schatz, das ist mein Eigentumsvolk. Ein Volk des persönlichen Schatzes.
Ich glaube, du darfst gerne ein bisschen überziehen, wenn das...
Ja, frag mal deinen Sohn. Wir müssen an die nächste Generation denken. Danke. Auf dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk. Er hat es sich selbst gereinigt. Es ist sein Eigentum. Er freut sich darüber. Vielleicht finden wir da einen sehr schönen Vers in Zephania 3. Das ist auch so, also wenn ich mal alt werde, wird das meine Lieblingslehre. Das sind ja oft so Verse, da denkt man, ja, wie kommt das denn in die Bibel? Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Denke ich immer, stimmt da irgendwas nicht? Also Gott freut sich über mich. Er schweigt in seiner Liebe. Er jubelt über mich. Ja, sagt Gott, ist da ganz klar. Du bist doch mein Eigentumsvolk. Du bist mein Schatz. Ich habe dich erworben. Ich habe etwas gemacht, wo jemand sich selbst gegeben hat, damit er mich loskaufte von diesen üblen Ketten, die mich festgehalten haben, die mein ganzes Leben kaputt gemacht haben. Und jetzt reinigt er sich selbst ein Eigentumsvolk. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht denn nun der Schatz? Meine Kinder haben die Haribos sofort aufgegessen und dann war ich auf dem Weg wieder zu gesunden. Der Schatz war gefunden. Gott sagt, ich habe einen Schatz, der ein Ziel hat. Und der Schatz muss arbeiten. Du musst eifrig sein in guten Werken. Das ist doch mein Ziel mit dir. Hast du das verstanden? Und das ist wieder der Tenor von Titus. Also könnt ihr auch meine Begeisterung so ein bisschen teilen. Ich finde das so schön. Dann zieht sich so ein Bogen durch einen ganzen Brief. Und man merkt, am Ende von Kapitel... Da sind Leute, die Kreter, die liegen auf ihren faulen Bäuchen. Was kann ich mit denen nicht anfangen? Zu jedem guten Werk unbewehrt. Die kannst du vergessen. Die kriegst du einfach nicht raus aus dem Bett. Ende von Kapitel 2. Versteht ihr, wer ihr seid? Ihr seid mein Eigentumsvolk. Ihr seid mein Schatz. Und da könnten wir denken, oh, herrlich. Nein, nein, es gibt kein Privileg ohne Verantwortung. Regel Nummer 1 in der Nachspielzeit. Das ist so bei Gott. Das ist immer so. Gott gibt uns nie ein Privileg ohne Verantwortung. Gott gibt mir doch nicht eine Frau, ohne dass ich die Verantwortung habe, sie zu lieben und für sie zu sorgen. Das ist immer im Paket zusammen. Und hier sagt er, ihr seid mein Eigentumsvolk. Ihr seid wirklich mein Schatz. Aber seid doch bitte eifrig in guten Werken. Und ich habe gestern schon gesagt, hier steht Zelotes, also die Zeloten, das waren ziemlich durchgeknallte Leute, die waren wirklich eifrig. Ich möchte mal eine Lanze brechen für die nächste Generation oder für die übernächste Generation. Ich war dieses Jahr im März in Leipzig auf der Buchmesse und wir haben einen großen Stand gehabt zusammen mit dem CLV, hatten eine super Zusammenarbeit und wir hatten 30 junge Leute mit, die haben draußen Gutscheine verteilt für ein Neues Testament oder für ein Taschenbuch. 30 junge Leute, 40.000 Gutscheine verteilt. Das hat dazu geführt, dass um 10 die Messe aufmachte und 10 nach 10 war eine Schlange bei uns am Stand, die ihre Bibel abholen wollten. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Und der Peter Lüding dachte das noch viel mehr, weil im Westen hat er so ein tolles Interesse für die Bibel nicht erlebt. Also im Osten gibt es die nächste Erweckung. Ja. Die haben sich an einem Tag 1.100 Bibeln abgeholt, freiwillig, ohne Prügeln. Die standen einfach nur da. Da kam eine Frau mit ihrer Schulklasse, die hatten alle so Rucksäcke und da hat die sich hingestellt wie beim Militär und jetzt macht ihr euren Rucksack auf und die alle und dann tut ihr da eine Bibel rein und die Bibel rein und ihr macht den Rucksack wieder zu. Und dann sind sie alle davongezogen. Und ich dachte, Herr, das hätten wir ja nie hingekriegt. In die Schulen dürfen wir nicht mehr rein, wenn wir nicht auch noch einen Koran mitbringen. Also kamen sie zu uns an Stand und haben also militaristisch sich die Bibel eingesteckt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die jungen Leute haben also draußen gestanden. Geregnet, geschneit, die Leute haben sie vollgeflaumt. Und wenn du das 6 Stunden machst, dann bist du eigentlich ziemlich platt. Die haben also gestanden von 9 bis 3. Aber die hatten einen, der hat sie organisiert. Das war ihr Sklaventreiber. Und der hat dann zu ihnen gesagt, Freunde, 3, Straßenbahn, treffen uns alle, Leipzig, Innenstadt, geht's weiter. Und dann habe ich die Gesichter von dir gesehen. Na, bist denn du verrückt, wir kennen überhaupt nicht mehr. Kommt voran, Freunde. Gab es keine Diskussionen. Und dann dachte ich an diesen Vers. Eifrig in guten Werken. Der Junge hat noch nicht mal Luft geholt den ganzen Tag. Und das war auch nicht Aktivismus. Der hat wirklich eine Liebe zu den Verlorenen gehabt. Und dann hat Gott die etwas erleben lassen. Das hat mich unheimlich beeindruckt. Wir haben die dann abends wieder getroffen. Sie waren also wirklich völlig fertig. Und dann haben wir sie gefragt, was sie so erzählt hätten und erlebt hätten. Und dann sagt der eine, du, wir haben heute was ganz Bedrückendes erlebt. Wir sind in Leipzig im Hauptbahnhof, da sitzt ein Haufen Penner. Da sind wir von Penner zu Penner und haben denen ein Buch gegeben. Und plötzlich kommt einer an, der sah wirklich aus wie der Oberpenner, baut sich vor mir auf, holt aus und spuckt mir ins Gesicht und sagt, lass meine Jünger in Ruhe. Und dann sagt er, also wo ich das erlebt habe, da haben wir natürlich überlegt, also ja, spucken wir zurück oder verprügeln wir die jetzt, dann haben sie sich an ihre christlichen Tugenden besonnen, das Tempotaschentuch genommen, das Gesicht gereinigt und sind davon gezogen. Als sie dann abends da gesessen haben und haben den Tag ausgewertet, dann sagte der, der die Ladung abgekriegt hat, also Klaus, ich habe das erste Mal erlebt, dass es ein Privileg ist, wirklich mal für den Herrn zu leiten. Das möchte ich nicht missen. Dachte ich, ja, du hast recht. Und dann habe ich mich so gefreut, dass es eine junge Generation gibt, die eifrig ist in guten Werken und die gearbeitet haben und die sich nicht geschont haben. Und ich lerne immer mehr junge Leute kennen, die so sind. Und ich finde das so schön, dass Gott uns zusammenstellt. Weil das Problem ist, wenn du älter wirst, da lässt schon mal irgendwie die Kraft nach. Habt ihr das schon mal gemerkt? Also ich bin nicht mehr so wie mit 35. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und dann ist es doch unsere Pflicht, dass wir auch für die nächste Generation beten und an sie denken. Und nicht so wie Hiskia sagen, das ist mir doch egal, was die machen. Schlussakkord.
Dieses rede und ermahne und überführe mit aller Machtvollkommenheit. Lass dich niemand verachten. Pass auf, dass du dich nicht so verhältst, dass dich jemand verachten muss. Titus, hast du alles gut verstanden?
Ja.
Und als er den Brief kriegte, da möchte ich mal sein Gesicht sehen. Und das zweite Kapitel gelesen hat, da sagt er, oh, da warten gewaltige Aufgaben auf mich. Wenn ich mit der Botschaft losziehe in Kreta und nehme die ganzen Leute zusammen, heute bleiben mal die alten Männer zurück, und dann hat er ihnen ihre Litanei vorgelesen. Vielleicht haben ihm die Knie so ein bisschen geschlottert. Deswegen sagt der Apostel Paulus, ermahne oder ermuntere, überführe, es ist mein Wort, mit aller Machtvollkommenheit. Und ich hoffe, dass wir nicht hinter das Kapitel schreiben, ich hoffe, dass es nicht stimmt, sondern dass wir einfach dahinter schreiben, wir sind so froh, dass wir es haben.